ein falscher Klick einmal verdrückt, also da ist dann Feuer am Dach. Im Bereich Cybercrime geht es sehr stark in Richtung totale Professionalisierung und Arbeitsteilung, Crime as a Service.
SMS, Blaster, SIM, Farmen.
Nur die Fantasie des Angreifers ist die Grenze.
Was können Unternehmen morgen konkret tun, um sich gegen dieses Sabotage-Thema zu schützen?
Akte Klicks, der A1 Cybercrime Podcast. Es ist nur eine Nachricht, keine rote Warnlampe, kein Alarm im Rechenzentrum, kein hektischer Anruf aus der IT, nur ein kurzes Vibrieren auf einem Handy. 10.07 Uhr irgendwo in einem europäischen Technologieunternehmen. Zwischen Daily Stand-Up, Tickets, Freigaben und dem zweiten Kaffee des Tages. Ein Mitarbeiter blickt auf sein Display.
Verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Firmenaccount. Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle im Projekt X unter folgendem Link.
Die Nachricht wirkt glaubwürdig. Er tippt auf den Link. Was sich öffnet, sieht vertraut aus. Logo, Farben, Wortwahl, der Tonfall einer internen Sicherheitsabfrage. Die Fragen wirken dringlich, aber bekannt aus früheren Überprüfungen.
Welche Systeme nutzen Sie aktuell? Wer gibt Deployments frei? Wie läuft die Freigabe im Notfall? Wer ist außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar? Welche Tools werden für Backups verwendet?
Er füllt die Fragen ordnungsgemäß aus und verschwendet keinen weiteren Gedanken daran. Business as usual. Am frühen Nachmittag kommt die nächste Nachricht.
Im Rahmen eines Notfallaudits zur Absicherung gegen Cyberangriffe müssen Deployment-Prozesse dokumentiert werden. Bitte beantworten Sie die Fragen bis 18 Uhr. Andernfalls droht die Sperrung Ihres Zugangs.
Jetzt ist da Druck. Zeitdruck, Autorität, Konsequenz. Und mit jeder Antwort wächst etwas, das in vielen Angriffen wertvoller ist als jedes einzelne Passwort. Ein Lagebild. Wie dieses Unternehmen funktioniert, wie es intern klingt, wer worüber entscheidet, welche Prozesse kritisch sind, welche Begriffe Vertrauen auslösen, welche Nachricht echt wirkt und worauf das interne Team am ehesten reagiert. Interne Sabotage beginnt selten mit einer spektakulären Tat und nicht immer passiert sie wissentlich oder böswillig. Oft beginnt sie mit Informationen, die harmlos wirken. Mit Menschen, die kooperativ sein wollen, mit der falschen Nachricht im richtigen Moment. Denn wer das Innenleben eines Unternehmens verstehen will, braucht nicht immer zuerst Zugriff auf Systeme. Manchmal reicht es, wenn Mitarbeitende unbeabsichtigt das preisgeben, was später zum Bauplan eines Angriffs wird. Dann fällt es jemandem auf. Ein Administrator hört von seltsamen Sicherheits-SMS. Eine Security-Engineerin fragt nach, warum ein angebliches Audit an der IT vorbeigeht. Mehrere Kolleginnen und Kollegen berichten von Nachrichten, die offiziell klingen, aber aggressiver, drängender, kälter sind als üblich. Und plötzlich kippt die Stimmung. Denn was mit harmlosen, echt wirkenden Nachrichten begonnen hat, entpuppt sich jetzt als riesengroße Sicherheitslücke. War das nur schlechte interne Kommunikation? Ein Fehler? Ein Missverständnis? Oder hat hier gerade jemand begonnen, das Unternehmen von innen zu kartieren? Was wir hier erzählen, ist nachgestellt. Die Mitarbeitenden, das Projekt, die konkreten Nachrichten erfunden. Doch die Methode dahinter ist real und sie betrifft gerade unzählige Menschen und Unternehmen in Österreich, in der Schweiz, Großbritannien, weltweit. SMS-Blaster sind reale Angriffswerkzeuge, mobile Geräte, mit denen Täter massenhaft betrügerische Nachrichten in ihrer Umgebung ausspielen können. Nicht aus einem Callcenter am anderen Ende der Welt, sondern direkt vor Ort. Mobil, unauffällig, mitten im Alltag, in Städten, an Bahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen. Dort, wo sich genug Mobiltelefone befinden, um massenhaft Phishing-SMS zu empfangen. Die fiktive Szene am Anfang ist also kein Fantasieprodukt. Sie ist ein Beispiel für etwas, das in der Realität bereits passiert. Erst kommt die Nachricht, dann der Druck, dann die Reaktion. Und am Ende wissen die Täter mehr über ein Unternehmen, als sie eigentlich wissen dürften. In dieser Folge geht es um interne Sabotage. Um Mitarbeitende, die unbeabsichtigt Know-how nach außen tragen. Um Social Engineering, bei dem Angreifer psychologische Manipulation und zwischenmenschliche Unsicherheiten ausnutzen, um Menschen unter Druck zu setzen und Informationen zu entlocken. Und es geht um Angriffe, die nicht mit Malware beginnen, sondern mit Vertrauen. Wie wird aus einer simplen SMS ein Sicherheitsrisiko? Warum ist internes Wissen oft wertvoller als ein gestohlenes Passwort? Und was passiert, wenn der Angriff nicht an der Firewall beginnt, sondern in der Hosentasche eines Mitarbeiters? Willkommen bei Akte Klix, dem A1 Cybercrime Podcast. Abhören empfohlen.
Hallo und herzlich willkommen bei Akte Klix, dem Cybercrime-Podcast von A1. Der Feind im eigenen Büro entweder unabsichtlich oder mit konkretem Angriffsziel, das macht auch Österreichs Unternehmen zu schaffen. Aber wie funktioniert diese Sabotage von Ihnen eigentlich? Wie läuft sie in der Praxis ab? Und vor allem, wie können sich Unternehmen dafür schützen? Darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Jakob Steinschon und mein heutiger Gast heißt Gilbert Wondracek, seines Zeichens Chief Security Officer bei A1. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo, freut mich.
Herr Wondracek, starten wir mal rein. Was fällt eigentlich bei A1 in Ihrem Aufgabenbereich?
Also im Wesentlichen geht es um Informationssicherheit, also den Schutz vor Cybercrime, vor Cyberkriegsführung, vor Cyberterrorismus, vor staatlichen Angriffen gegen das Unternehmen und seine Werte.
Fangen wir mal an bei der harmloseren Variante dieser Sabotage, der unabsichtlichen Sabotage. Wie oft kommt es vor, dass es einem Mitarbeiter passiert, sei es über Phishing-Attacke oder andere Angriffsvektoren, dass die dann Schadsoftware, was auch immer, ins Unternehmen einschleppen?
Also ich glaube, die Frage ist ja eigentlich, wie oft merken wir es? Weil im Wesentlichen geht es darum, wenn Menschen irgendwo arbeiten, dann machen Menschen auch Fehler. Das sind natürlich dann sozusagen keine absichtlichen Angriffe oder Schwächen, die man ins Unternehmen einbringt, sondern kann alles sein, ein falscher Klick, einmal verdrückt, vielleicht den falschen Absender für eine E-Mail angegeben und da hat man das Malheur. Das passiert sehr, sehr oft. Wichtig ist hier für ein Unternehmen, dass man damit rechnet, dass das passiert, was irgendwie logisch ist und dass man entsprechende Maßnahmen setzt, um dem zu begegnen.
Was man immer wieder hört, ist dieser berühmt-berüchtigte USB-Stick, der von einem Mitarbeiter, wie auch immer, ins Unternehmen quasi eingeschleppt wird, wird angesteckt, Schadsoftware wird auf die Geräte gespielt. Wie oft passiert das wirklich? Ist das eine Urban Myth oder Realität?
Ich glaube nicht, dass es eine Urban Myth ist, aber es passiert sehr selten, muss man dazu sagen. Aber es ist ein sehr, sehr plakatives Beispiel, was passieren kann und man kann das auch sehr gut herzeigen. De facto ist der Angriff auch real. Es funktioniert. Wie funktioniert es? Ein Angreifer hat einen USB-Stick so präpariert, dass man glaubt, das ist vielleicht ein Geschenk oder eine Werbung oder es liegt einfach mal rum. Mhm. Der Mitarbeiter sozusagen soll das aus Hilfsbereitschaft oder einfach aus Neugier, was natürlich hier ganz ein wesentlicher Punkt ist, hebt das auf, dann steht vielleicht noch drauf geheim oder private Fotos oder wie auch immer. Jemand steckt es an den Computer an und siehe da, was dann passiert ist, dass das gar kein USB-Stick im eigentlichen Sinn ist, sondern ein kleines Gerät, das tarnt sich, kann wie ein Mensch eigentlich Kommandos im Hintergrund eintippen, verhält sich wie eine Tastatur oder wie eine Maus und kann dann im Namen des Users beispielsweise Daten stehlen, Daten woanders hinkopieren oder Schadsoftware aus dem Internet herunterladen.
Und da gibt es auch ein Wort dafür, Rubber Duckies offenbar.
Genau, Rubber Ducky oder Bad USB heißt das Ding, kann man mal nachschauen, ist im Wesentlichen eine erschreckend einfache Methode, um solche Angriffe durchzuführen. Wie viele dieser Angriffe spielt es mit dem Hintergrund Neugier erwecken oder sozusagen Hilfsbereitschaft ausnutzen?
Also niedlicher Name, aber sehr gefährlich und wird wirklich gezielt von Angreifern eingesetzt.
Genau, und da ist auch ganz wichtig, das macht man natürlich nicht gegen 10.000 zufällige Opfer, sondern hier wird dann sehr oft ganz genau geschaut, wo bringe ich das ein, wo lege ich das hin, wer soll das vielleicht anstecken.
Kommen wir von der unabsichtlichen Seite quasi so zur dunklen Seite. Das Ganze wird ja dann auch in Unternehmen von Personen aktiv betrieben, also diese Sabotage, dieser Datendiebstahl. In Filmen hat man es natürlich schon gesehen. Ist das aber auch Realität?
Also Sabotage, ja, das klassische Beispiel ist dann, ich sage mal, was man aus den Medien kennt, bei vielen anderen Unternehmen sind Administratoren, die dann, Missgunst oder weil mit dem Unternehmen eine Beförderung wird nicht gegeben, man verlässt das Unternehmen, dann werden sehr oft entweder Daten mitgenommen oder so Logic Bombs auch platziert. Da baut jemand ein Programm, das sagt so quasi, in 3 Wochen lösch alles auf diesem Rechner und dann hoffen die Angreifer, dass sie dem Unternehmen noch eins auswischen können. Das sind so diese klassischen Motivlagen hier.
Da geht es ja dann meistens oder oft um Industriespionage, also Know-how-Abfluss, möglicherweise zur Konkurrenz in andere Märkte.
Das gibt es auch noch und da muss man auch, die Realität zeigt uns, dass das nicht super, super secret Angriffsmuster sind, sondern im einfachsten Fall kopiert sich einfach jemand ganz große Mengen an Daten auf einen Stick, auf eine Festplatte oder auf ein Cloud-Laufwerk, nimmt die Daten einfach mit und glaubt, dass er dann irgendwo anders eine bessere Position hat oder einen besseren Start in seiner seiner beruflichen Zukunft.
Kann man das eigentlich irgendwie bemerken oder bleibt es möglicherweise die meiste Zeit unbemerkt?
Absolut kann man das bemerken. Es gibt bestimmte Spezialsoftware, die natürlich strengen Auflagen auch unterliegt. Die schaut so quasi, wenn jetzt hier plötzlich große Datenmengen in sehr kurzer Zeit unter ungewöhnlichen Umständen kopiert werden, dann schlagen die quasi Alarm an. Dann schaut zum Beispiel ein Security-Mitarbeiter nach, ist das ein legitimer Datentransfer oder versucht jemand hier in großen Mengen sensible Daten zu stehlen.
Wenn man sich die Statistik anschaut, unabsichtlich versus gezielt absichtlich, was überwiegt?
Statistik ist hier immer ganz schwierig, weil man ja eine große Dunkelziffer hat. Natürlich weiß man nicht sehr viel. Unternehmen sind in Wahrheit auch nicht super transparent damit, solche Daten jetzt öffentlich zu machen, weil sie ja meistens immer einen Schatten auf einen selbst legt. Bei weitem überwiegen die externen Angriffe. Ja. Der Impact, den diese Angriffe haben, da kann man natürlich streiten, denn der externe Angreifer weiß vielleicht nicht gleich, wo sind die Kronjuwelen des Unternehmens, wo sind die wichtigsten Daten. Der Interne hat es meistens nur auf die abgesehen, weil er schon genau weiß, was er macht. Ja, also das sind hier unterschiedliche Ebenen, die es sehr schwer machen, so eine Abschätzung zu machen. Üblicherweise ist das Gesamtbedrohungsgefüge eher bei den externen Akteuren zu suchen.
Bei A1 als Telekommunikationsunternehmen gab es ja auch schon Fälle von, glaube ich, versuchten Betrug mit SIM-Karten, bei dem man versucht hat, sich als Kunde auszugeben. Was ist da konkret passiert und wie schnell konnte man es dann auch aufdecken?
Also wie bei fast allen großen Unternehmen, die auch Dienstleistungen anbieten oder wie wir dann eben auch noch Hardware mit dabei haben, sprich Handys, gibt es natürlich jede Art von Betrugsmuster, die man sich vorstellen kann. Hier gibt es zum Beispiel Angriffe, die einfach darauf abzielen, ich sage mal, große Mengen an teuren Mobiltelefonen sich irgendwie zu erschleichen oder die klassischen Formen, wo man das Paket irgendwo hinschicken lässt und dann die Postsendung stiehlt, alle die Sachen gibt's. Und dann gibt's eben telekommunikationsmäßig spezifischere Sachen, wo man versucht, indem man zum Beispiel die Zugangsdaten von jemand stiehlt, dann in weiterer Folge auch die SIM-Karte zu wechseln oder auf eine eSIM umzusteigen oder die eSIM zu übernehmen, um dann wiederum, und das ist ganz wesentlich, dass sind eigentlich nicht wir das Opfer, sondern derjenige, von dem man diese Zugänge auf das Mobiltelefon übernimmt. Warum? Am Mobiltelefon hat fast jeder sein ganzes digitales Leben oben. Und da hat man natürlich dann als Angreiferperspektive, erhofft man sich da einen großen finanziellen Vorteil. Ich kann dann vielleicht E-Banking machen, wenn ich den zweiten Faktor abfangen kann. Dann piepst eben bei mir auch der Kontocode und ich kann die Transaktion durchführen und so weiter. Also da ist dann Feuer am Dach.
Also Telekommunikation ist eine kritische Infrastruktur. Das heißt, Ihre Branche ist da schon besonders bedroht durch Angreifer vermutlich.
Absolut. Das sind, glaube ich, zwei Schienen. Das eine ist, wir in unserer Rolle als Infrastrukturprovider, da rennt dann alles drüber, ich sage mal von Behörden, Funk bis zu Blaulichtorganisationen. Das andere ist, die Individuen oder der moderne Mensch unter Anführungszeichen hat natürlich ganz viele Elemente auf seinem Mobiltelefon oder seinen Computern, iPad, sonst irgendwas. Und das ist für einen Angreifer attraktiv, da gibt es was zu holen. Ja.
Der Großteil der Angriffe kommt ja von Berufskriminellen. Es gibt ja natürlich auch andere Arten von Angriffen, gibt es ja quasi ganze Nationen, die es darauf anlegen. Aber bleiben wir vielleicht mal bei den Berufskriminellen. Sind die die gefährlichsten?
Sie sind zumindest die häufigsten. Ja, gefährlich, da kann man jetzt sich wieder streiten. Für das Unternehmen gefährlich ist natürlich, wenn jemand versucht, das gesamte Unternehmen außer Gefecht zu nehmen oder wenn es gegen Leib und Leben geht, wenn jemand zum Beispiel hier eine Blaufunkorganisation blockiert oder andere kritische Daten unterbindet oder, Feuermelder sabotiert, dann hat man ein ganz anderes Bedrohungsrisiko, als wenn jemand vielleicht unter Anführungszeichen nur Geld stiehlt. Aber das tut natürlich auch weh. Also da muss man schauen, der Cybercrime hat hauptsächlich das Motiv des finanziellen Vorteils. Da will jemand einfach mit wenig Aufwand viel Geld rausziehen. Das hat immerhin, muss man sagen, den Charme, dass es relativ berechenbar ist. Man weiß, was will der Angreifer. Sehr viel gefährlicher, glaube ich, oder zumindest mit dem Potenzial viel gefährlicher zu sein, sind staatliche Akteure. Da weiß man nicht genau, was wollen die. Die haben auch vielleicht viel mehr Ressourcen noch. Und da geht es gar nicht darum, dass der kurzfristig agiert und irgendwie schnell Profit holt, sondern der hat vielleicht auch noch Zeit.
Immer wieder in den Medien ist er zu lesen, China oder Nordkorea oder Russland steckt dahinter. Ja. Welche Absichten kann man da vermuten?
Also erstens ist diese Zuordnung zu einzelnen Akteuren immer sehr schwierig, denn jeder versucht auch immer den Verdacht auf jemand anderen zu lenken. Trotzdem geht natürlich die Richtung große Nationen, die auch, sagen wir mal, verteidigungspolitisch aktiv sind, haben eben auch das Cyberfeld in ihrer nachrichtendienstlichen Strategie oder auch in der militärischen Strategie. Die machen alle möglichen Sachen. Manche staatliche Akteure, so wird immer kolportiert, haben dann aber auch noch einen Touch von Cybercrime und wollen auch noch Geld direkt verdienen. Mhm. Das macht es dann doppelt bekannt. Mhm. Also da gibt es ganz viele Angriffe, ganz viele Spionageaktionen, da passiert ganz viel, liest man auch relativ viel drüber und da tut sich natürlich jede Menge weltweit.
Mhm. Es gibt ja unter anderem Salt Typhoon, eine Angreifergruppe, die, glaube ich, China zugerechnet wird. Ich nehme an, Sie sind da schon mal drüber gestolpert.
Sind Gott sei Dank noch nicht drüber gestolpert, aber es ist bekannt, das ist eine Angriffswelle. Was ist da passiert? Da wird zumindest nimmt man das an, asiatische Nachrichtendienste oder chinesische Nachrichtendienste werden hier sozusagen verdächtigt, dass sie Angriffe gegen große Mengen an amerikanischen Telekommunikationsunternehmen durchgeführt haben, um dann herauszufinden, wer telefoniert mit wem, wem gehören die Telefone, wem gehören die Nummern, wer redet mit wem, wer sieht vielleicht auch Nachrichteninhalte, wer telefoniert wie oft mit jemand und das geht natürlich sehr stark in die Richtung Spionagetätigkeit.
Mhm. Okay, also die zielen auch konkret auf Telekommunikationsunternehmen.
Klar, warum? Dort sind diese Daten gebündelt. Man hat mit dem Mobiltelefon natürlich einen äußerst potenten Datenlieferant in der Hosentasche, der ja von meiner Position bis zu meinen intimsten Nachrichten eigentlich alle meine Daten hat.
Okay, das klingt wie Geheimdienst-Thriller, ist es wahrscheinlich.
Ist es auch, ist es sehr oft, ja.
Diese Informationen, die da beschafft werden können, was denken Sie, wozu könnte man die nutzen? Jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht ein Bankkonto hacken könnte, aber wenn wirklich viele, viele Informationen systematisch gesucht, gefunden, ausgewertet werden. Was ist da denkbar?
Ich fürchte, da ist alles denkbar. Das geht von der Unterminierung von demokratischen Wahlen bis zur Unterdrückung von irgendwelchen politischen Strömungen, bis zur Aussortierung von einzelnen Personen, die gesucht werden. Die Fantasie des Angreifers ist bei dem gesamten Feld Cybercrime, so ähnlich staatliche Akteure, Cyberspionage, eigentlich nur die Fantasie des Angreifers die ist die Grenze. Ja? Da kann alles passieren.
Okay. Wenn man die unter Anführungszeichen normalen Cyberkriminellen mit denen Vergleich, die staatlichen Hintergrund haben, sind die erstere Gruppe, sind die eigentlich leichter zu identifizieren? Letztlich gibt es ja dann schon viele Hackergruppierungen, deren Namen bekannt sind, wo man auch sehr genau zu wissen vermag, was die eigentlich wollen.
Also meistens sind die schon einfacher zu identifizieren, weil die wollen meistens etwas haben. Mhm. Und wenn eine bestimmte Gruppe zum Beispiel Ransomware in ein Unternehmen einbringt, also so eine Art Angriff, der stiehlt mir die Daten, löscht meine Originaldaten oder zwingt mich mit einer Erpressung in Folge dafür zu bezahlen, dass ich meine eigenen Computersysteme wieder weiterverwenden kann, dann weiß ich, wer es war, weil die wollen schließlich und endlich Geld von mir. Das heißt, die demaskieren sich eigentlich selbst. Das ist Teil von dem Angriff. Die sagen, wir sind jetzt die Angreifergruppe XYZ und wir wollen jetzt von dir 10 Millionen Euro. Sonst bekommst du deinen Computer nicht zurück, unter Anführungszeichen. Von daher ist es einfacher, ein nachrichtendienstlicher oder staatlicher Akteur, der wäre eher daran interessiert, nicht identifiziert zu werden und braucht ja auch nicht unbedingt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten.
Jetzt ist es natürlich naheliegend, sich zu denken, dass das Ganze auf dem digitalen Weg passiert, also der Angriff. Physische Sabotage passiert aber trotzdem und Sie haben vorher schon erwähnt, die Infrastruktur von Telekommunikationsbetreibern ist natürlich auch bedroht. Was passiert da konkret?
Also da gibt es jetzt wiederum ganz unterschiedliche Aspekte. Der einfachste Aspekt ist wirklich die Zerstörung von Telekommunikationsinfrastruktur. Das sehen wir in Österreich jetzt nicht oder kaum. Gibt es auch im Zusammenhang manchmal mit ganz unterschiedlichen politischen Sachen und je weiter wir natürlich in Richtung geopolitischer Hotspots gehen, Stichwort Ukraine und Nachbarländer, dort ist es natürlich sehr häufig, dass es passiert. Ja, weil warum? Man möchte die Kommunikation unterbinden oder Leute verunsichern oder Leute dazu bringen, einen anderen Kommunikationskanal zu verwenden, den man vielleicht besser abhören kann. Also da gibt es auch wiederum Ausprägung von A bis Z.
Aber das geht dann so weit, dass Handymasten umgesägt werden, oder?
Kann man sich vorstellen oder einfach die Elektronik zerstört wird oder, also ich will jetzt auch keine Anleitung hier geben, aber indem man halt
auf keinen
das
Fall.
Ding einfach kaputt macht.
Cybersecurity ist ja jetzt kein Beruf für jedermann, für jede Frau. Was hat Sie in diesen Bereich gebracht?
Ja, ganz einfach, wo tut sich so viel? Also ich glaube, hier irgendwo am Schnittpunkt zwischen Technik, Logistik, sozusagen auch in Unternehmensbereiche reinschauen, die vielleicht ganz weit weg sind von der Cybersecurity, macht es ein bisschen den Reiz des Ganzen aus. Es ist jetzt auch nicht sehr stabil, das Feld, im Sinn von, man kann jetzt mit seinem Wissen jahrelang hier ohne sich weiterzubilden durchkommen. Da tut sich sehr viel. Wenn man das mag, ist es gut. Und für mich ist das sehr spannend.
Ich habe auch gelesen, es gibt, und das hat mich sehr fasziniert, sogenannte SMS-Blaster, wo Personen mit Rucksäcken durch Städte gehen. Genau. Können Sie das mal schildern,
das was passiert da? Das ist besonders perfides. Man hat inzwischen die Technologie so geschrumpft, dass man eben nicht unbedingt diesen großen Mast, den man vielleicht im Kopf hat, mitbraucht, sondern das ist ein Ding, das ist vielleicht so groß wie ein Rucksack, passt auch in einen Rucksack rein. Was kann dieses technische Gerät? Es kann an Mobiltelefone in der Umgebung einfach Nachrichten schicken, die man nicht ablehnen kann, so quasi. Ja, technisch ist es etwas komplizierter, aber im Wesentlichen zwingt man das Handy, sich ganz dumm zu verhalten, wie so erste Generation oder zweite Generation der Mobilfunktelefone. Und der Empfänger dieser Nachricht kann nicht mehr so richtig sehen, kommt das jetzt von der legitimen Nummer, von der es kommen sollte, oder ist das von einem Angreifer? Der Angreifer macht das dann tatsächlich so. Wir haben solche Beispiele auch in Europa gesehen. Die setzen sich ins Auto und fahren eine Runde durch eine Großstadt oder zwei, drei Runden und versorgen unter Anführungszeichen die herumstehenden Passanten mit ihren SMS oder Nachrichten. Und da ist dann eben drinnen der klassische Phishing-Link, eine Fehlinfo. Ich habe ein Beispiel gesehen, wo man aufgefordert wird, eine Parkstrafe zu bezahlen online. Und natürlich geht der Link nicht wirklich zur entsprechenden Behörde, sondern direkt ins die Geldbörse des Angreifers.
Okay, also solche SMS habe ich auch schon ab und zu bekommen von Paketdiensten mit einem Link drinnen.
Genau.
Könnte durchaus sein, dass draußen gerade ein SMS-Blatt vorbeigefahren ist.
Könnte sein, ja. Sehr oft kann man das auch kaum unterscheiden als Laie, und darum muss man da auch wieder ganz gut drauf aufpassen. Ist das eine legitime Sache? Ist es nicht so? Also Hausverstand plus ein bisschen technisches Nachschauen ist natürlich ganz, ganz wesentlich.
Okay. Und dann gibt es auch noch sogenannte SIM-Farmen. Europol hat da zuletzt auch groß zugeschlagen. Was passiert da?
SIM-Farm, das ist auch etwas ganz Perfides. Man muss sich das so vorstellen, im Bereich Cybercrime geht sehr stark in Richtung totale Professionalisierung und Arbeitsteilung. Crime as a Service. Da hat nicht mehr eine kleine Tätergruppe verfolgt, nicht von A bis Z alle Elemente, die man braucht, um hier Betrug zu begehen, zum Beispiel, sondern da gibt es Spezialisten, und ein Spezialist ist eine Art von Bösewicht von Kriminellen eigentlich, die sich hier darauf spezialisiert haben, Zugänge zu Mobilfunknetzen zu gewähren. Was bedeutet das in der Praxis? Ich kann zu so einem SIM-Farm-Anbieter gehen, beispielsweise über irgendwelche dubiosen Kanäle oder das Dark Web oder so irgendwas, und kann dann sagen, ich brauche jetzt 5000 SIM-Karten, die ich für 2 Stunden mieten möchte, kann dann automatisiert auf diese Systeme zugreifen. Da laufen einfach ganz viele Mobiltelefone in einem Art Regal, haben echt, sagen wir mal, erschwindelte SIM-Karten drinnen, und dann kann sich der Angreifer zum Beispiel eben tausende WhatsApp-Konten anlegen und dann Spam verschicken. Nach ein paar Stunden gibt er das zurück, weil er es nicht mehr braucht. Der Spezialist hat es vermietet und kümmert sich nur um die Bereitstellung von solchen Services. Dieses Element oder das Spannende daran ist, da merkt man schon, wie sophisticated das inzwischen ist mit der Arbeitsteilung. Es gibt also für einen Unterschritt von einem Unterschritt einen Spezialisten, der das auch noch vermietet, um möglichst viel Profit rauszuschlagen.
Okay, also die Kreativität der Cyberkriminellen ist grenzenlos offenbar.
Die ist grenzenlos und die sozusagen erwartete Verdienstmöglichkeit sehr hoch, und das zieht natürlich hier leider sehr viele Kriminelle an.
Und diese SIM-Karten werden dann dazu genutzt, um möglichst viel Spam in die Welt
zu setzen. Im einfachsten Fall Spam, Identitätsdiebstahl zu verfolgen, um auch Diebstahl mit Werbelinks zu machen, wo dann draufgeklickt wird von diesen Bots und eigentlich wird der Anbieter der Werbung abgezockt. Also da gibt es dann wiederum Betrugsmaschen ohne Ende.
Cyber Insight.
Um einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß dieser globale Markt für Sabotage und Datendiebstahl ist. Es gibt Cybersecurity-Experten, die haben das fiktive Land Cyberica ersonnen und haben ausgerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Cyberschurkenstaates 10,5 Billionen Dollar wäre. Das wäre die drittgrößte Nation gemessen am BIP nach den USA und China. Wem das immer noch zu abstrakt ist, man kann sich das so vorstellen, wenn man zusammenrechnet den globalen Pharmamarkt, den globalen Drogenhandel, den globalen Ölmarkt und die globalen Rüstungsausgaben, die zusammen wären immer noch kleiner als dieser Cyber-Schurkenstaat. Und ich glaube, das zeigt sehr bildlich, wie riesig dieser Cybercrime-Markt letztlich mittlerweile geworden ist.
Schlichtweg erschreckend.
Jetzt wollen wir quasi im Sinne der Unternehmerinnen da draußen, die zuhören, ja auch wissen, wie kann man sich dafür schützen. Fangen wir vielleicht mal an bei den unbeabsichtigten Saboteuren unter Anführungszeichen. Wie kann man möglichst verhindern, dass im eigenen Unternehmen sowas passiert?
Da gibt es im klassischen Fall eine präventive und eine reaktive Komponente. Sehr oft hat man sich auf die Präventive konzentriert oder auf zum Beispiel eine Abwehr. Da gibt es immer dieses Beispiel, wo man sagt, man hat so eine Art Burggraben rund um das eigene Unternehmen. Das funktioniert in der Praxis eben nicht. Also man muss ein bisschen schauen, okay, ich muss meine Mitarbeiter schulen. Mhm. Mitarbeiter, die wissen, wie so etwas passiert oder was für ein Schaden entsteht, wenn sie Fehler machen, sind meistens sehr, sehr viel vorsichtiger. Da kann man auch darauf vertrauen, dass die meisten alles richtig machen wollen. Mhm. Und wenn sie wirklich einen Fehler machen, gibt es eben in vielen, Fällen die Möglichkeit, so eine Art Fehlervermeidung einzubauen. Also ich erlaube es, eine E-Mail zurückzuziehen, wenn jemand es verschickt hat. Oder ich habe einen Prozess, wo derjenige weiß, was mache ich denn, wenn ich jetzt etwas falsch verschickt habe, und der muss nicht aus Angst oder weil er nicht weiß, was er machen soll, das einfach so lassen. Mhm. Oder ich habe eben technische Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn der auf den Phishing-Link klickt, im besten Fall blockiert ihn die Software im Hintergrund, und auch wenn er draufklickt, geht's eben nicht. Oder ein Tool sagt einfach, willst du diese Mail wirklich verschicken? Die E-Mail-Adresse schaut täuschend aus zu der, wo du schon 100 Mal hingeschickt hast, aber es ist doch ein Unterschied, um 2 Zeichen ist ein bisschen eine andere Adresse. Könnte ein Betrugsversuch sein. Oder es steht bei einer E-Mail, die reinkommt, Achtung, interne, externe E-Mail, das kennt man vielleicht. Und da gibt es ganz viele solche Faktoren. Mhm. Der Punkt ist, man braucht ein Gesamtkonzept, um einerseits abzuschrecken oder Fehler überhaupt zu vermeiden, und das andere, wenn doch einer passiert ist, damit man eben weiterarbeiten kann und die Konsequenzen minimiert werden.
Wenn dann doch so ein Fehler passiert, wie geht man dann mit den Mitarbeiterinnen um, denen das unabsichtlich passiert, die können ja eigentlich nicht so wirklich
was dafür. Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ja. Und ich sage mal, wo es menschelt, muss man auch ein bisschen sozusagen auf Einzelfälle drauf eingehen. Ich glaube, so quer über den Kamm scheren kann man da nicht alles. Mhm. Was man schon sieht, ist, man hat manchmal auch Leute, die vielleicht jetzt wirklich nicht so viel Sorgfalt walten lassen. Mhm. Da ist der klassische Fall, dass man denen nochmal spezielle Schulungen auch gibt oder die klassischen Disziplinartätigkeiten. Das andere ist, dass man natürlich versucht, möglichst viel Last vom Mitarbeiter wegzunehmen, um eben sozusagen die Fehlervermeidung schon in den Systemen einzubauen.
Jetzt gibt es natürlich viele Tools, die man im Unternehmen einsetzen kann, um zu überwachen. Mitarbeiter wollen sich dann wahrscheinlich nicht zu 100% überwachen lassen. Wo ist eine sinnvolle Grenze, die man ziehen kann, um auf der einen Seite verantwortungsvoll mit Bedrohungsszenarien umzugehen und auf der anderen Seite nicht quasi so ein Überwachungsstaat im eigenen Unternehmen aufzubauen?
Also was wir da zum Beispiel machen, ist einfach die volle Transparenz. Man hat dann mit den Personalvertretern auch einen Dialog, sonst wird es einfach gar nicht funktionieren. Das heißt, man schaut einfach wirklich zu erklären, warum sammle ich bestimmte Daten, welches Risiko steht dem gegenüber. Und aus meiner Erfahrung kommt man dann meistens zu einer Lösung, wo man eben dann eine gut abgestimmte Positionierung hier hat. Was sicherlich nicht sinnvoll ist, ist zum Beispiel für jeden Mitarbeiter eine Vollüberwachung aller Tastaturanschläge, Bildschirmaufzeichnungen und irgendwas. Ja. Für den super Spezialadministrator, der nur im Notfall eingesetzt wird, der vielleicht vorher noch eine Warnung bekommt, alles, was du jetzt eintippst, wird aufgezeichnet. Da kann man sehr wohl machen. Also es gibt immer hier eine Abstufung und meistens keinen Schwarz-Weiß-Denken.
Was können Unternehmen morgen konkret tun als ersten Schritt, um sich gegen dieses Sabotage-Thema zu schützen?
Schritt 1 ist, sich zu vergegenwärtigen, welches Sicherheitsniveau möchte ich erreichen, indem ich mir überlege, gegen welche Art von Angreifer will ich mich wehren. Ist es der staatliche Akteur, gegen den ich voll fit dastehen muss, oder ist es der Cyberkriminelle? Und dann muss ich mir ein Schutzkonzept überlegen, welche Daten möchte ich mit welchem Aufwand absichern, wo tut es mir wirklich weh, wenn etwas passiert, und wo muss ich es vielleicht nicht machen? Warum muss man das so machen? Sonst hat man die Ressourcen im Normalfall nicht. Man kann nicht alle diese Risiken mit höchstem Grad abwehren, weil, abgesehen von den Kosten, irgendwann können meine Mitarbeiter auch nicht mehr gut arbeiten, und dann hat man eigentlich nur Konflikte und Probleme.
Und Abschlussfrage, wer ist letztendlich gefährlicher, der Hacker im Hoodie von außen oder der Kollege am Schreibtisch nebenan?
Eigentlich der Hacker im Hoodie von außen. Ja. Weil, warum? Weil der Mitarbeiter meistens irgendwie ja auch mit dem Unternehmen verbunden ist und nicht unbedingt das Unternehmen zerstören will. Das ist so ein bisschen das, was wir auch aus dem Alltag kennen. Ja. Und der Cyberkriminelle per Definition ein Verbrecher ist. Und daher sage ich mal, das ist eher der Verbrecher.
Security Blitz Bits.
Gut, ich muss sagen, ich habe heute irrsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank für diese Insights. Also menschliche Fehler sind unvermeidlich. Damit muss man, glaube ich, als Unternehmen umgehen. Die Kreativität der Cyberkriminellen scheint endlos. Also das geht dahin bis zu Cybercrime as a Service. Kritische Schwachstellen, nicht nur die technische Infrastruktur und die Endgeräte, auch Mitarbeiterinnen sind ins Visier geraten, und ich glaube, letztlich muss man das Unternehmen dann viel tun, aber auch irgendwo eine Grenze ziehen, um nicht eine Totalüberwachung der Mitarbeiterinnen auszulösen. Herr Wondratschek, vielen, vielen Dank fürs Interview heute.
Vielen Dank, danke sehr.
Abonnieren Sie den Podcast oder aktivieren Sie die Glocke, um keine neuen Folgen zu verpassen. Mehr Informationen und aktuelle Inhalte rund um Cybersecurity für Unternehmen finden Sie auf a1.net/security.